Wir nehmen den ganzen Scheiß auf schon die ganze Zeit. Mann, Mann, Mann.
Ja.
Das sind 3 Minuten knapp. Da dürfen wir uns am Ende nicht übertölpeln lassen von der Zeit, weil die 3 Minuten schneidest du
Ach,
raus.
ich bin heute entspannt.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Guten Abend, Heiko.
Guten Abend, Carsten.
Sag mal, haben bei dir auch die Wände gewackelt?
Junge, ja, so ein wenig, aber ich weiß nicht warum.
Und jetzt habe ich den Einsatz. Also, ich
Verkackt.
weiß, ich habe keinen Einsatz.
Das ist kein Einsatz.
Ach so, wegen
Der Einsatz
Wumms.
wäre gewesen, weil der
Ah.
Scholz da auf den Tisch gehauen hat, Mann.
Ah, aber das ist so herrlich, das können wir jetzt eigentlich lassen. Das müssen wir nicht mal schneiden und wiederholen.
Meinst du, wir sollen das einfach als Intro nehmen?
Ja, wenn man sich innerhalb der ersten Minute schon zweimal selbst dekredibilitiert. Gibt es das Wort? Keine Ahnung.
Dekredibilität. Ja, es hört sich auf jeden Fall schlüssig an.
Du bist so dekredibel, Heiko, und wie geht's dir sonst?
Oh, läuft, läuft. Wir nehmen heute an einem Mittwoch auf, der 15.
Ja,
Oktober.
ging nicht anders, ging nicht anders. Weil
Ja,
selbst
wenn du
wenn
dich
wir
in der
uns,
Weltgeschichte rumtreibst.
ja, ich bin ein alter, jetzt fange ich auch an mit dem Scheiß. Nee, aber selbst wenn ich mich committed hätte, ich hätte es eh nicht einhalten können. Da gab's 2 Faktoren, die was dagegen gehabt hätten. Und das eine ist Lüdenscheid und das andere ist Nürnberg. Und im einen Fall eine Autobahnsperrung und im anderen Fall eine Autobahnreparatur, die mich
Okay, ich
tierisch
hatte
viel
schon
Zeit
gedacht, dass
gekostet haben gestern.
das Rüdenscheid gegen Eichstätt spielt und du deswegen
Na,
aufs Heimspiel musst.
ich weiß, das ist Lüdenscheid Nord gegen Herne Süd oder sowas. Das ist doch der Kodex. Aber ich habe festgestellt, Heiko, es gibt dieses Lüdenscheid wirklich. Und ich habe jetzt einen Running Gag. Und zwar kann ich jetzt immer behaupten, du, ich bin da mal eine Stunde in Lüdenscheid im Berufsverkehr gestanden.
Okay,
Ist voll witzig,
warum
oder?
du. Ja, ich verstehe ihn nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja,
Denn was hat denn, gibt es zu Rüdenscheid die gleiche Geschichte wie zu Bielefeld?
nee, aber ich kenne, also ich als Südländer, höre es immer wieder beim Herrn der Ringe, kenne Lüdenscheid nur eben aus dieser Fußballerzählung, dass es der Alternativbegriff ist für Schalke-Fans, die nicht das Wort Dortmund aussprechen wollen.
Ach, okay.
Und
Ja, bei
dann,
Rüdenscheid muss ich immer an Loriot denken, komischerweise.
ja, aber die Boutique war doch in, wo war die Boutique?
Ich weiß es nicht.
Wo war die Boutique in, naja, egal.
Vielleicht den Bottrop?
Nein, ich mache mit dem Papst eine Boutique in Wattenscheid, in Lüdenscheid, vielleicht sogar in Lüdenscheid. Ja,
Nun gut, nun gut, nun
da
gut.
stand ich tatsächlich eine Stunde im Stau.
Ach, das ist aber fies. Aber weißt du, von wem du da gar kein Mitleid kriegst? Von mir.
Von dir, weil Stau kannst du.
Stau habe ich durchgespielt. Ja.
Ja.
Jetzt auf Heroic-Modus.
Nee, also die ganze Geschichte ist, ich war ja tatsächlich jetzt am Montag, Dienstag in Dortmund, zum ersten Mal eigentlich so wirklich bewusst und aktiv im Ruhrpott. Jetzt darf ich mich nicht mehr drüber lustig machen, weil jetzt war ich auch dort und habe es alles live gesehen. Und also ich, naja, also meine Geschichte ist ja, ich bin vor über 4 Jahren aus der großen Stadt hier nach Eichstätt gezogen. Und so ganz ehrlich, also ich finde es immer geiler hier, weil dieses Thema Berufsverkehr und Stau, das gibt's hier eigentlich nicht. Und
Bin ich da bin ich wieder bei dir, ja.
von daher war jetzt dieses Lüdenscheid-Happening und auch der Berufsverkehr in Dortmund selber dann, also das ist dann doch eine Großstadt, das war wirklich so, oh nee, also genau das habe ich nicht vermisst an der großen Stadt.
Okay, wenn der Cast mal rausgelassen wird.
Wenn er sich genau aus seinem Hobbitbau traut.
Carsten anriecht,
Ach ja,
ja. Sehr schön,
genau.
sehr schön, sehr schön. Ja, Dortmund muss ich in der Tat, oder fahre ich Freitag in der Woche für 2 Tage hin.
Für 2 Tage.
Also Freitagmorgen hin und Samstagmittag zurück.
Okay.
Unter anderem werde ich bei, kennst du JP Performance? Sagt dir das was?
Nee.
Oder JP, das ist so ein, hat glaube ich angefangen als YouTuber, JP hat dann Morgan. Zum anderen, nee, JP Morgan war ein anderer YouTuber, der macht so Tuning, nennt man das glaube ich, so Edeltuning.
Okay.
Und der hatte mal eine Fernsehserie gehabt mit einem anderen Tuner, weiß gar nicht mehr, wie hieß, Power aus dem Pot oder sowas. Und ist damit, glaube ich, viral gegangen, zusätzlich zu seinem YouTube-Zeug. Ist ziemlich, ist, glaube ich, ein guter Mechaniker, hat bei Porsche gelernt und ist ein Koryphäe, was Turbo-Geschichten angeht. Egal, der hat da einen riesen Bau oder mehrere baut mittlerweile stehen mit Fahrzeugmuseum und wohl einem sagenhaft guten Burgerladen.
Okay.
Und mein Nachbar und ich haben uns gedacht, wir packen die Kinder ein und gehen mal Burger essen bei JP und gucken uns noch ein bisschen Dortmund an. Ich habe gehört, das soll schön sein.
Das war halt dieses typische Business-Ding, ne? Montagabend rein, Dienstag Termin und dann back auf die Autobahn Richtung Lüdenscheid wieder. Ja, gut. Also ich kann über die Stadt nichts sagen. Außer dass vielleicht, also dass, keine Ahnung, dass ich immer noch nicht weiß, wie der Pott genauso ausschaut und tickt.
Jo.
Also keine Sozialstudie und kein gar nichts und ich kann nicht mehr Witze machen. Also nee, war alles feini. Alles nett.
Ja, cool. Du bist gesund wieder heimgekommen, das ist wichtig.
Gesund, aber genervt, aber das interessierte dann an der Stelle auch nicht. Nee, das ist doof, dass ihr da schon ein Essensprogramm habt, weil wir waren extrem lecker und interessant essen. Aber das erzähle ich dir vielleicht dann nach der Show, wenn ihr noch einen Slot offen habt. Ein ganz interessantes Konzept kannte ich so noch nicht. Und zwar Laden relativ basic gehalten, aber trotzdem schön, so Stil griechisch, italienisch, mediterran, haben keine Speisekarte und machen nur Fisch. Und du gehst dann an die Theke und sagst, ich hätte gerne diese, jene, diese Art Fisch und dann macht er dir die Platte und bringt sie dir an den Tisch, war preislich echt in Ordnung.
Okay, und das hört sich mir gut an.
Und sau lecker, also der weiß, wie man Fisch zubereitet und also war, wie gesagt, keine Speisekarte, kein gar nichts, guter Service, nette Leute, aber die einladende Partei meinte auch so, das Konzept ist halt, hier ist sauber, hier ist gut, du gehst rein, mein Fokus liegt auf Food. Und wenn du gegessen hast, dann bitte geh wieder. Also kein Alkohol, kein gar nichts, vielleicht noch einen Kaffee, aber dann mach Platz für die nächsten Gäste. Und das war so.
Okay. Hat ja auch ein Konzept.
War extrem super. Ich schick dir vielleicht ein Foto gleich von der. Ich schick dir mal parallel ein Foto von unserer 6-Personen-Platte.
Oh ja, gerne.
Die konnte was.
Oh. Ich glaube jetzt, mein Nachbar und die Kinder sind jetzt nicht so die Fischlover.
Ja, drum. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du damit mit Kids auftauchen würdest. Und dass du schon ein Essprogramm hast.
Ja, deswegen fahren wir ja hin. Oh, das schaut mal gut aus.
Das war super.
Das schaut gut aus. Aber das mit dem, mach doch mal was gerade on vogue ist in der Küche. Das habe ich in der letzten Zeit auch öfters gemacht, weil wenn es irgendwie so ein Vorspeisen, wenn du mit ein paar Leuten weg bist, dann hast du eine Vorspeisenplatte oder ne, und bestellst halt einfach nur was Gutes aus der Küche für alle zum Teilen und super gute Erfahrungen gemacht damit eigentlich.
Ja.
Weil wenn die nicht wissen, was gerade gut ist, ja, wer dann?
Ja. Also wie gesagt, ich fand das gut. Genau, da gab es dann auch noch Potatoes dazu und Salat und eben hier lecker Fisch. War klasse. Jederzeit gerne wieder. Jetzt muss ich wieder mal nach Dortmund und dahin. Jo, genau. So viel dazu. Vielleicht komme ich dazu, das Restaurant raus zu suchen und dann würde ich's auch verlinken.
Ja. Sehr schön.
Genau. Aber jetzt.
Sehr schön. Ja, weiß gar nicht, wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen? 2 Wochen? 3 Wochen?
Einmal haben wir ausgesetzt, glaube ich, letzte Woche.
Ja, das geht doch, ja. Viel ist passiert in der Zwischenzeit.
Oh, gewumst es hat. Ja.
Gewumst, ja, das auch, aber da kommt der Politikteil kommt später.
Oder gar nicht? Schauen wir mal.
Ich glaube, wir haben ihn ausgespart diesmal.
Ich reiß mich nicht um Politik.
Nee, nicht wirklich. Aber auf der Hardware-Seite gab es ein paar Neuigkeiten. Gehen wir historisch korrekt vor, dann ziehen wir die Surface-Thematik, oder machen wir die Surface-Thematik als erstes.
Mach doch mal Surface. Wir machen eh viel zu viel Apple und viel zu wenig anderen geilen Scheiß.
Ja, Microsoft hat eine neue Surface-Generation vorgestellt, nämlich das Surface Pro 9 als Hero-Produkt, was dann die schon doch erfolgreiche Surface-Serie dann sinnvoll weiterführt. Gab ein paar neue Komponenten, warten, ein Rework quasi nach einem Jahr, anderthalb Jahren, ist das auch, glaube ich, vollkommen okay. Ist ein ganz klassisches Tablet, wo man eine Tastatur dran flanschen kann. Läuft Windows drauf, ist wie ein normaler PC zu bedienen. Microsoft hat auch schicke Tastaturen mit dabei, lässt sich eigentlich alles ganz gut verwenden. Und ja, da wurde die Generation 9 vorgestellt. Alles einmal rundum neu, ein bisschen neues WLAN rein, Speicher kann man ein bisschen mehr upgraden. USB-C 3.2 sind wir mittlerweile, ne?
Schönes Thema.
Ich muss ehrlich sagen, den Überblick ein wenig verloren.
Kann brutal viel, aber nur, wenn man das richtige Kabel dazu hat.
Genau. Ja, dann weiter in der Surface-Serie wurde nochmal ein neues Studio 2 Plus vorgestellt. Das ist quasi der touchbare iMac von Microsoft, wenn man das so sagen möchte, glaube ich. Ja.
Touchbare iMac, okay.
Ja, hat dann eine Touch-Oberfläche auch. Ein paar wirklich nette Gimmicks und Zubehörteile, die sich drauf verwenden lassen. Und dann so ein Edelstahl-Joke-Shuttle, so ein Knöpfchen kannst du einfach aufs Display aufsetzen und dann erkennt das Display das als Steuerelement und kannst ganz verrückte Sachen mitmachen. Also es ist ganz geil.
Total verrückt.
Sagen, wenn man auf Microsoft bei sowas steht. Aber ja, Pro 9 wird definitiv seinen Weg finden, vor allem im Business-Umfeld. Ich glaube, im Consumer-Bereich ist es noch nicht so stark.
Das ist witzig.
Hat sich nie so durchgesetzt.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Grenz doch mal ein, wer braucht denn so ein Surface? Und jetzt kommst du von ganz automatisch mit dem Surface daher.
Also im Microsoft-Sprech heißt es die First-Line- oder Frontline-Worker. Ist die größte Zielgruppe wohl für Surface.
Puh.
Die,
warum
ja, genau,
muss ich Begriff, ne? Bei Frontline-Worker an Putin denken? Oh, Bild aus meinem Kopf.
Boah, böse.
Entschuldigung, ich kann ja auch
nein,
nichts dazu.
Nein. Angefangen, um es mal beispielhaft zu erklären, angefangen beim Autobahnpolizisten, der Fahrerkarten von LKWs auslesen möchte. Da ist gerade Surface ganz, ganz hoch angesagt, bis hin zum Gutachter, der ums Auto rumläuft und Dinge notieren möchte und Co.
Okay.
Überall da, wo du, also.
Das heißt du, aber.
Der Apple-Mensch ein iPad einsetzen würde, setzt der Rest der Welt dann in Surface ein. Ja.
Das heißt aber, die müssen ultra robust sein und wahrscheinlich auch jede Menge ruggedized bis zum Umfallen Zubehör dazu. Weil wenn richtig, ich mir überlege, der Inspekteur, der das Auto untersucht, der kommt ja auch mit Öl und anderen unschönen Substanzen in Berührung, da willst du kein blankes Surface in der Hand haben. Oder niemandem sowas in die Hand geben. Und erst diesen Autobahnpolizisten, oh mein Gott, ja, die
ja, ist,
noch
ja,
Lacksplitter an den Fingern haben und so weiter und so fort.
Ja, natürlich gibt es auch sehr sinnvolles von Microsoft zertifiziertes Zubehör auch da von Drittanbietern dazu. Mhm. Und das ist ein sehr veritabler Markt, muss ich sagen, seit Jahren, ja. Denn da gibt es nicht so viel.
Ja, aber das kann immer ganz ehrlich, das ist ja rein B2B und Nische. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass.
Ja, ja.
Das gleiche Produkt findet der Frontline-Worker im Homeoffice doch bestimmt auch interessant, oder? Also.
Genau, weil du stöpst jetzt einfach ein USB-C-Kabel an und dann hast du es halt an deine Dock und dann hast du einen vollwertigen PC auch.
Ein USB-C 3.2.
Ganz pfiffig, das Ding.
Mhm. Ja. Ja, geil.
Fängt an bei 1300 Euro, geht bis 1700 Euro. Ist auch nicht ganz günstig, aber auf jeden Fall im gewerblichen Bereich hat das seine Daseinsberechtigung, definitiv.
Und ist halt so, als Apple-Depp übersetzt, ein großes iPad mit Tastatur und klappbar, ne? Wenn du es ganz dumm runterbrechen willst.
Also,
ganz dumm runterbrechen kann ich.
Eigentlich mehr als ein iPad. Es ist eigentlich ein Notebook in iPad-Form.
Genau, aber mit diesem Clou, dass du die Tastatur auch entfernen kannst und auch ohne Tastatur bedienen, direkt auf dem Touchscreen.
Genau. Ist auch ein Stift dabei, der auch sehr gut funktioniert. Mhm. Also schon kein schlechtes Gerät.
Das ist eine super Alternative, auch zum Notebook.
Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Ja. Aber nicht nur Microsoft hat neue Produkte rausgebracht, sondern die Freunde aus Cupertino haben sich auch nicht lumpen lassen.
Die Lumpen haben sich nicht.
Kein zweites Event zu machen für ihre neue iPad-Range oder das Rework der iPads. Gab auch gar nicht so viel neues Zeug dabei. Ich glaube, das Highlight der gestrigen gestrigen Produktvorstellung beziehungsweise das Silent Lounge oder wie man das nennen möchte, war das iPad Generation 10. Das ist, glaube ich, die Apple-Nomenklatur dafür. Das neue Endkundeneinstiegsgerät. Jetzt auch mit USB-C und mit einem etwas größeren Display. Nämlich es ging von 10,2 auf 10,9 Zoll hoch.
Oh, das ist dann schon, sind wir bei fast 11.
Ja, jetzt kann man sich mal überlegen, wo sie sich das Tooling hergeholt haben.
Ja.
Ich glaube, da ist was beim iPad Air abgefallen, glaube ich.
Ein wunderbares Gerät, by the way.
Ja, ganz klare Ausrichtung auf den Endkunden. Also das ist noch nicht made for oder gelauncht für den B2B- und Education-Bereich. Denn das iPad Generation 9 läuft im B2B- und Edu-Bereich jetzt erstmal noch weiter. Ja, wie lange weiß noch keiner, aber Apple hat das jetzt wohl ein bisschen getrennt. In den letzten Jahren war es ja immer so gewesen, dass das Einstiegsgerät dann auch zeitgleich
das, in der Lounge für das Volks-iPad war, ne?
Das Volks-iPad, genau. Das Potent Putter Gerät. Und das haben sie jetzt ein bisschen anders gemacht. Und schauen wir mal. Das ist auch interessant, es gibt kein in Anführungszeichen Schwarz oder Anthrazit oder wie das heißt. Space Gray, ja. War es früher, glaube ich mal. Gibt es nicht. Es gibt Silber und noch drei andere Farben. Ich glaube, Gelb, Grün und Rosé oder so.
Oh, Rosé. Ja, das ist ein klarer Wink, dass es nicht Business
ist. Eher Endkunden. Elastik, wie schon gesagt, mit USB-C. Natürlich ein bisschen schneller, größer, geiler. Ansonsten keine großen nennenswerten Merkmale.
Prozessor? Aufgemopst? Noch ein Arm, okay.
Der könnte auch, mit Sicherheit ist da ein abgespeckter M1 drin oder sowas. Ich habe nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Denn Leistung war ja nie das Thema gewesen. Ein A14 Bionic Chip von 2020, sehe ich gerade.
Ja, der war mal ultra gehypt.
Ja.
Also, aber ein Zeichen mehr, dass es da nicht um Performance geht, sondern einfach der Größenfaktor wahrscheinlich das Kernmerkmal ist.
Ja, irgendwie hat sich aber Apple ein bisschen vergaloppiert, beziehungsweise ist die Irritation bei der Händlerschaft und den Endkunden jetzt groß. Denn jetzt haben ja vielleicht viele, die vorher ein iPad 9,7 oder ein 10,2 hatten, oder gerade auch im Edu-Bereich, haben dann dazu auch ein Apple Pencil 1. Weißt du, wie der Apple Pencil 1 geladen wird, Carsten?
Wenn du so fragst, wahrscheinlich Lightning, oder?
Richtig, der hat hinten ein Lightning männlich, ja? Mhm. Ein Steckerchen. Ja, nimmst die Kappe ab, kommt er zum Vorschein. Und früher hast du halt einfach in den Lightning-Port am iPad gesteckt, um den Stift zu laden.
I see.
Jetzt haben wir den USB-C-Port. Jetzt brauchst du einen Adapter. Doof, aber auch.
Ah, ich kenne da jemanden.
Aber nicht umsonst, ja?
Ja, aber da gibt es jetzt schon Alternativen. USB-C auf Lightning. Weiblich.
Ja, natürlich. Natürlich, aber es ist trotzdem, du brauchst halt wieder einen Nupsi mehr, ne?
Ja, aber ich glaube, das war jetzt einfach nicht absehbar. Und da mussten sie, ich meine, die können ja nicht mehr auf Lightning zurück, die müssen ja auf USB-C gehen. Nein, Quatsch.
Also, das ist schon richtig. Ja, so ein bisschen Rand muss halt auch mal beim Apple Launch wieder sein.
Und das andere Argument ist, du arme Sau, schmeiß halt deinen scheiß Gen 1 weg und hol dir was Gescheites.
Ja, siehst du, das hätte ich nochmal gucken müssen, können, dürfen. Ich habe nämlich gar nicht geschaut, ob das neue iPad 10. Generation den Gen 2 Apple Pencil unterstützt. Aber ist auch egal. Es ist weiterhin nur mit dem Pencil der ersten Generation kompatibel sein. Na, okay.
Das ist
irgendwo
eigentlich machen eher sie halt
die Abgrenzung ungeil, zur Pro-Serie.
Ja. Das ist eigentlich sehr
ungeil. Die ganze Zeit war es ja so, die Pro-Geräte und eher können, was ja auch ein abgespecktes Pro ist, können den Gen 2 Pencil und Generation 9 konnten halt nur den ersten.
Ja, aber das ist noch mehr Ausrufezeichen hinter, das ist ein Consumer-Gerät. Ein Endkundengerät, Consumer, ja. Ach ja.
Denke ich auch. Ja, ansonsten gab's Updates für die bestehenden iPad Pro 12,9 und 11 Zoll Varianten. Die haben einen neuen M-Baustein bekommen. Ja, Punkt. Ansonsten gab's nicht so viel sexy Zeug. Ich glaube, ein Apple TV ist noch gelauncht worden, aber Apple TV ist so eine Nische.
Mich hat's nie erreicht, muss aber ein geiles Ding sein, wenn man es wirklich nutzen will. Ich hab's nie gebraucht.
Ja. Ich hatte Generation 2 gehabt, glaube ich, habe die auch ganz gut genutzt, aber seit mein neuer Fernseher das Ding eingebaut hat, ist das dann auch so tief geworden.
Genau, und im Business-Umfeld kannst du das dann noch für Präsentationszwecke oder so ganz gut nutzen oder für Konsolidierung von...
Im Meetingraum jetzt, ja.
Ja, genau. You see? Genau das ist es.
Ja, ja. Gedankenübertragung. Ja. Also, wer sich jetzt ein neues iPad kaufen will, ist es für Nachschub gesorgt. Ab dem 26.10. kommt das neue Zeug dann auch in die Reden.
Ich kann es kaum erwarten.
Crazy, ich weiß gar nicht, welches der vielen farbigen Dinge ich da nehmen soll.
Ja, keins. Ich brauche mein iPad fast gar nicht mehr. Das ist allein schon so ein... Aber das Thema hatten wir auch schon mal hier.
Ja, das hat ein teures Netflix-Abspielgerät geworden.
Ja, so richtig produktiv arbeiten tue ich mit dem auch schon länger nicht mehr, ne?
No. No. So ist das. Aber Hauptsache mal hat's. Hauptsache mal haben ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Carsten, was, wie würdest du, falls noch eins hättest, dein altes iPhone 1 beziehungsweise Generation 1, iPhone 2 hieß es, glaube ich, exakt. Wie würdest du das vielleicht nochmal hernehmen, beziehungsweise?
Hernehmen, ja, genau.
Schmeißt mir sowas auf den Müll, ist eigentlich zu schade.
Ich hatte nie eins Gen 1, muss ich sagen, weil damals fand ich das total doof und fand mein BlackBerry viel, 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 viel geiler. Wurde dann relativ schnell von der Zeit überholt. Wenn ich heute noch eins hätte, würde ich wahrscheinlich versuchen, es zu pimpen oder aufzupolieren und Höchstpreise bei eBay zu erzielen für Sammlerse.
Ja, gute Idee. Glaube ich, auch viel gemacht. Aber ein paar Jungs aus Kanada beziehungsweise Hongkong kamen dann auf den Trichter. Ja, vielleicht, das sind ja schon als auch ikonische Stücke so ein bisschen. Ne? Und gerade von der ersten Generation gibt es da jetzt nicht mehr so viel oder gab es auch nicht so viel wie von den aktuellen Modellen.
Deswegen weiterverkaufen, weil als Produktivgerät wird es niemand holen. Wenn dann aus antiquarischen Sammlergründen.
Richtig, ja. Die Jungs von X-Ray Art haben sich gedacht, naja, lass uns das Ding doch einfach auseinandernehmen und sauber in einem Bilderrahmen oder ja, ein bisschen höheren Rahmen drapieren, das Ganze nett beschriften, hinter Glas packen und an die Wand hängen als ikonische Kunst der Technik der Neuzeit. Was hältst du denn davon?
Ich finde die Idee geil. Ich muss jetzt gestehen, ich kannte natürlich das Produkt vorher schon, weil wir haben ja, manchmal sprechen wir uns da sogar auch ab im Vorfeld. Und ich glaube, ich war von Anfang an ziemlich angetan. Ich habe es meiner besseren Hälfte gezeigt, die war genau das Gegenteil. Ist schimpfend, schreiend, was ich jetzt schon wieder für komische Ideen hätte, von dannen gezogen und meinte, das ist kreislig und überhaupt, was ich find's geil. Also wirklich auseinandergenommen, die einzelnen Bauteile nebeneinander auftrapiert, beschriftet wunderschön. Ich finde es wunderschön, die Idee.
Ich finde es auch eine Art Kunst, ne? So ein bisschen.
Absolut. Und halt jedes Ding könnte dir wahrscheinlich eine Geschichte erzählen. Das wäre mal interessant. So ein Ding da kaufen und man kann das doch bestimmt, glaubst du, die sind komplett gelöscht?
Ich werde die Jungs mal fragen. Das ist eine gute Geschichte. Einfach mal Interesse halber, ob die sich auch angucken, wo die so herkommen, was da drauf war oder so.
Ja, oder wenn ich jetzt mir eins kaufe und hier herstelle und ein Bastler bin, ein Glück, dass Marion heute nicht in der Sendung ist, das würde an der Stelle spätestens komplett eskalieren und dann auslesen. Wo kommt dieses Ding her? Wer hat es wie lange benutzt eventuell? Ja, klar, Hashtag Datenschutz oder sowas, wenn wir natürlich...
Datenschutz in Shenzhen und Hongkong.
Berücksicht. Nein, aber ich als der Mensch, der es kauft. Und dann kann ich nämlich sagen, dieses Ding, was hier an der Wand hängt, hat mal einem Italiener gehört. Aus Pisa. Und der hat...
Ja, ne? Geschichte könnten sie erzählen eigentlich. Ist richtig. Wenn sie nicht komplett geswiped bei denen ankommen. Das müsste ich in der Tat mal nachfragen. Wir haben alles Mögliche mit denen abgeklärt. Denn wenn du so ein Projekt anfängst und dich dazu entscheidest, sowas dann auch zu vertreiben, musst du natürlich auch, darfst nicht mit falschen Themen hausieren gehen, das kennst du.
Ja.
Eine häufige Frage, die von Partnern und Interessenten dann kam, war, naja, sind die Teile denn durchgemischt? Also, ne, sie haben 10, 3 von 3 GS und ist in jedem Rahmen auch alles aus einem Phone sortenrein. Mhm. Und ja, ist das. Also, es ist wirklich, dass ein Phone wird hergenommen oder ein Gameboy, es gibt auch Gameboys oder die Apple Watch 1, auseinandergebaut, trapiert. Und dann ist das genau das Gerät. Wenn das Gerät vorher schon mal bei einem Reparaturservice gewesen sein sollte und ein Spare-Part verbaut worden wäre, dann ist der da auch mit drin.
Ja, aber das finde ich absolut, meine Tochter würde sagen, legit, weil das ist ja die Geschichte des Geräts.
Ja.
Ich will ja hier nichts, aber nichts, was auf dem Band zur Seite genommen wurde und eben nicht montiert ist, sondern in diesen Rahmen wandert. Ich meine, das wäre die Alternative dazu. Du produzierst ein Gerät nur in Teilen, aber baust es nicht zusammen und machst dann diese Kunst draus. Und in dem Fall hast du tatsächlich ein Gerät mit Geschichte.
Vollkommen richtig. Nur wie, das Leben schreibt da die besten Geschichten. Einer unserer Apple-Händler und Partner aus Österreich hat das seinem Techniker gegeben und wollte Feedback haben und die fanden auch alle ganz toll. Und der Techniker kam dann aber irgendwie nach 2 Minuten hingucken drauf, dass die eine Komponente nicht original ist. Bei einem iPhone 3GS, was echt uralt ist. Und kam damit dann mit der Rückfrage an und dann hat sich herausgestellt, naja, wenn vorher schon als Spare-Part drin war, dann ist der da halt mit drin. Mhm. Was dann auch vollkommen okay ist, aber allein, dass der halt beim Draufgucken auf so ein zerlegtes iPhone von vor 10 Jahren sieht, naja, die eine Baugruppe ist nicht original. Fand ich krass.
Ich weiß nicht, ob das jetzt für ihn spricht oder mich.
Es nötigt mir schon eine gewisse Anerkennung.
Aber es macht mir auch Angst.
Auf der anderen Seite macht es Angst. Genau. Der Nachkost ist da schon ziemlich groß. Ist eine coole Geschichte. Ist auch ein sehr willkommenes Weihnachtsgeschenk, glaube ich.
Ist ein super Weihnachtsgeschenk für Menschen, die eh schon alles haben.
Jedes Homeoffice, für Menschen, die schon vieles haben und sich vielleicht mal was anderes als an der normale Kunst an die Wand hängen möchten, wäre das eine schöne Geschichte. Wir haben euch das Ganze verlinkt zu unserem Partner ComSpot. Die haben das Ganze online, könnt ihr euch mal angucken.
Also nur der Ordnung halber, wenn du jetzt sagst, zu unserem Partner, das ist nicht Partner des Gadgetfunk, sondern das ist dein beruflicher Partner.
Achso, das ist ein
Vertrieb. Das ist nicht gesponsert, nicht irgendwas.
Nein, das ist einfach nur, da wir ja keine Direktgeschäfte machen, brauche ich ja einen Partner für sowas und dann nehmen wir halt den API. Ne?
Oder andersrum, wenn ihr Bock habt, euch so ein Ding zuzulegen, dann nehmt entweder unseren Link oder guckt bei ComSpot auf der Seite nach X-Re-Art. Genau, und das war dieser Beitrag war rein journalistisch quasi aus Interesse und nicht gesponsert. Richtig,
wir kriegen da kein Geld für.
Also wir nicht.
Nein, also Gadgetfunk kriegt da kein Geld.
Ah, das ist schwierig. Compliance.
Ach du, diese Compliance.
Ja.
Vielleicht noch Fun Fact an der Stelle. Ich glaube, ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Die Dinge bei Amazon zu listen zum Beispiel ist fast unmöglich, beziehungsweise haben sie die Hälfte der Artikel uns wieder rausgekickt und gesperrt, Denn überall da, wo Apple und Apple Original drin steht, wirst du direkt für gesperrt. Oder der Artikel dann gesperrt. Mhm. Und du kriegst noch nicht wieder live geschaltet. Also der Einfluss, den Apple bei Amazon da geltend macht, ist schon ziemlich groß.
Mhm. Ja.
Und das ist ja eigentlich nur Originalzeug, ne? Das ist ja jetzt kein Fake oder so, aber egal. Davon mal abgesehen, dass die Kategorie Kunst sich irgendwie gar nicht mit diesen Dingen da auf Amazon anfreundet. Von daher ist der Amazon nicht der richtige Partner. Aber ein paar Dinge, ich glaube, die Gameboys haben dort auch gelistet.
Ja, ja. Ja, und wie du sagst, als Geburtstagsgeschenk oder als Weihnachtsgeschenk oder als Mitbringsel, wobei für Mitbringsel ist es fast ein bisschen hochpreisig. Guckt euch gern selber an, was die Dinger kosten. Es ist wahrscheinlich auch eher ein Geschenk für Jungs als für Damen.
Das ist schon ein bisschen nerdig, ja. Also
und
wenige Frauen, die jetzt sagen, boah, mein erstes iPhone, geil, zerlegt an der Wand.
eben. Und ja, und jeder hat ja eigentlich irgendeine Vergangenheit mit irgendwelchen Phones, mein erstes oder hier in dem Fall Gameboys. Ne? Wer kein Phone hat, hat auch wahrscheinlich nie eine Watch, das ist dann wahrscheinlich eher das Add-on.
Richtig, ja.
Aber ja. Ja, und wenn doch, wir schon bei Rahmen sind, da hast du ja noch was mitgebracht.
Richtig, ja. Weihnachten kommt, ne? Wie viele digitale Bilderrahmen hast du schon geschenkt bekommen, beziehungsweise verschenkt in den letzten Jahren?
Ich glaube gar keinen.
Oh, okay, dann bist du die Ausnahme. Ich habe, glaube ich, schon ein paar verschenkt. Aber was passiert bei solchen Dingen immer?
Ja.
Irgendwann ist all, ne?
Ziemlich schnell sogar, ja.
Ja. Packst die Speicherkarte rein, stellst irgendwie den Bilddurchlauf-Zyklus-Modus ein und dann laufen die Bilder auch von der SD-Karte da die ganze Zeit durch, bis jemand neue Bilder
hat. Eine von dir.
Darfst du dreimal raten, wie oft bei Oma die SD-Karte im digitalen Bilderrahmen geupdatet wird.
Ja, aber ich glaube, Oma ist jetzt ein doofes Bild, weil ich glaube, die will eh bloß ihre 3-4 Lieblingsbilder haben, wenn sie überhaupt einen Wechsel akzeptiert.
Nö,
also
würde ich jetzt mal gar nicht sagen.
No.
Ja, aber gut, ich glaube, dass sehr, sehr viele von diesen Bilderrahmen der Vergangenheit einfach irgendwann nicht mehr genutzt werden, beziehungsweise ein ganz staubiges Dasein fristen, weil sie auch keiner updatet und das dann irgendwann in Vergessenheit gerät, wie es so ist. Und da hat sich die Firma Aura Frames ein paar Gedanken gemacht und hat das Konzept ein bisschen verändert. Sie haben es nämlich smart gemacht. Und das ist,
nein.
Ich rede ja sonst nicht so gerne über smarte Produkte, aber in dem Fall finde ich es total cool. Denn die haben eine sehr gut funktionierende App dazu gepackt und den Bilderrahmen WLAN-fähig gemacht. Bluetooth und WLAN-fähig. Und über die App können mehrere User auf einen Bilderrahmen Fotos teilen und hochpushen.
Okay.
Was ich ziemlich cool finde. Denn somit kannst du deinen Lieben oder wem auch immer du so ein Ding schenken möchtest, regelmäßig neue Fotos schicken.
Also
auf den Bilderrahmen.
Auch wirklich remote. Also ich muss nicht im gleichen Zimmer sein. Remote. Ich kann
Nein.
Meiner Tochter im Erasmus-Jahr auf Hawaii Bilder von mir in der Badewanne
quasi
schicken. Und
richtig.
Okay.
Genau. Also du richtest das Ding quasi einmal ein. Sagst du mir, welchen Wi-Fi es ist. Erst connectest du über Bluetooth, dann geht es ins Wi-Fi.
Ja, das
ist
typisch.
Und dann hast du ganz normaler Wolkenservice und hast dann in deiner Foto-App einen Share-Button, genauso wie für alle anderen Dienste auch quasi. Packst in den Stream, dann wird es hochgepusht. Und das halt mit mehreren Usern auch. Und das finde ich total cool.
Ja.
Das ist richtig sinnvoll.
Ja, hat aber auch Schockpotenzial. Also wenn ich das richtig... Ja, du musst dann halt gesperrt werden. Aber wenn deine Ex vergisst, dich aus dem Friendship-Umfeld zu verbannen, dann kannst du ihr quasi bei ihrem nächsten Date mit deinem Nachfolger hässliche Bilder auf dem Fotorahmen schicken.
Ja, aber das ist ja bei allen Account-Themen bei Trennungen so, ja.
Ja, okay, aber Trennung.
Digital Bilderrahmen oder Postfach ist, ja.
Ja. Das heißt, ja, heißt es aber auch im Umkehrschluss, dass ich selber keine wirkliche Gewalt darüber habe, was gerade auf meinem Bild auftaucht? Jetzt ist,
das ist der Unfall.
Schweigen.
Ja,
aber
ja,
schon.
Ja, richtig.
Also ihr merkt, das ist jetzt wirklich ein Pick aus dem Internet. Da haben wir jetzt beruflich beide nichts mit an der Backe, sondern hat Heiko einfach so rausgesucht.
Ja, ich hab ein Weihnachtsgeschenk für meine Eltern gesucht und da bin ich ja drüber gefallen.
Ja.
Weil vor 10 Jahren haben sie schon mal so einen SD-Kartenrahmen bekommen, ja. Und das hat mich jahrelang genervt, dass ich es nie geschafft habe, das mal abzudaten, beziehungsweise mein Schwager nicht. Und deswegen ist der dann...
Ja, die Idee ist nicht... Also wir spucken jetzt...
Finde total cool. Diese ganzen Negativaspekte, ja, das ist eine... Also, was du gerade angesprochen hast, das ist natürlich, dass der Abuse-Faktor da sein könnte und du keine Gewalt mehr drüber hast. Kannst du ausmachen, ja? Kannst du
ja, ja.
Und hinlegen.
Oder einfach so spaßeshalber irgendein Schockbild... In die Arbeit.
Ja, gut, aber das ist ja, ja.
Aber du kannst es natürlich auch andersrum machen, wenn du gerade mit deiner Liebsten dich gestritten hast, dann kannst du Friendly Control übernehmen und schickst dir dann Bilder eurer schönsten Szenen und schwuppdiwupp ist sie versöhnt und ruft dich an und sagt, bitte komm zurück.
Zum Beispiel. Ja, also über den Use Case habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mir hat es einfach nur die Augen geöffnet, dass das für so Themen wie Eltern, Großeltern, Verwandte, die von mehreren Seiten bespielt werden möchten, ist das eine super Lösung. Ja.
Ja.
Die Frames gibt es in 3 Größen. Nämlich in, wo soll denn hier? 10,1 Zoll, 9 Zoll.
10,1 Zoll ist schon richtig groß, du.
Ja. 10,1 Zoll und 9 Zoll, genau. Und dann gibt es nochmal ein, das ist nur der Rahmen unterschiedlich. Also 2 Größen, 10,1 und 9 Zoll. 159, das Einstiegsmodell mit dem günstigen Rahmen. Dann 189 Euro für den 10,1 mit dem neuen Design. Und 199 für den 9 Zoll Hochkant.
Mhm. Ja, nice.
Ja, sehr cool. Sehr cool, habe euch in den Shownotes verlinkt. Ist vielleicht mal das andere Weihnachtsgeschenk für Mutti oder Omi. Ja, wenn sie von ihren 10 Enkeln die Selfies geschickt kriegt, ja, dann können die alle auf dem Bilderrahmen landen.
Kann ich das auch mit den, das wäre natürlich dann der nächste große Schritt, mit den Social-Media-Kanälen meiner Enkel verknüpfen. Dann ist die Eskalation aber vorprogrammiert.
Das willst du, glaube ich, nicht. Aber es ist wie immer bei Medien verschicken. Man soll vorher überlegen, wem man was schickt, beziehungsweise in welchen Feed oder Stream man irgendwelche Bilder schießt. Ja, ja, aber nettes Gadget fand ich einfach im Zuge der Weihnachtsgeschenksuche ziemlich cool.
Mhm. Schöner Pick.
Sehr gut.
Schöner Pick.
Sehr gut, sehr gut.
Und apropos neue App, hast du warst heute wirklich ein kleines Trüffelschwein und hast uns noch was rausgesucht.
Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich das so abgeholt hat, das Thema, aber dann ist mir wieder eingefallen. Der DB-Navigator von der Deutschen Bahn war lange, lange Zeit für mich eine der wichtigsten und besten Apps, die ich benutzt habe. Und der hat ja eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, muss ich sagen. In Anbetracht der Daten und Funktionen, die da so alle drinstecken, ziemlich gut. Und die Bahn hat jetzt NextDB-Navigator gelauncht in der Beta. Kann man schon ein bisschen mit rumspielen, gehen noch nicht alle Funktionen. Soll wohl Anfang nächstes Jahres ausgerollt werden mit neues Design, mehr Features, hast du nicht gesehen. Aber aus nostalgischen Gründen. Genau, pünktliche Züge kommen dann mit der neuen.
Sie haben die alte DB-App,
die ihr Zug. Die passt sich dann standortbezogen an, ja, und zeigt dir dann.
Ihr Zug, bitte graden Sie ab auf die neue App, dann kommt der Zug auch pünktlicher.
Ja, ja, war so ein bisschen nostalgisch, denn ich fand es immer sagenhaft, wie gut eigentlich dieser DB-Navigator normalerweise funktioniert hat.
Ja, ich habe es nicht so oft benutzt wie du, aber die App war besser als die Pünktlichkeit. Definitiv.
Ja, irgendwas müssen sie ja können. Ne?
Mhm, genau, das ist bestimmt selbst programmiert. Ja.
Genau.
Und apropos Pünktlichkeit, einen haben wir noch rausgesucht, weil jetzt ist es tatsächlich passiert. Im September ist erstmals ein E-Auto das meistverkaufteste in Deutschland. Und zwar der Tesla Y. Welcher ist denn das? Ist das der große oder?
Das ist der mittlere, oder? Nee, Y ist der.
Ist nee, das ist der letzte. Große. Es gibt S. Also ich.
Model S ist der große, Model Y ist der Pseudokombi.
Also alles, was ich weiß, ist von der Nomenklatur, dass der Elon Musk als Tesla-Vorstand macht sich ja gerne so Wortspielchen. Und das Wortspielchen hier, wir haben vier Fahrzeugmodelle im Moment, vier Tesla-Fahrzeugmodelle. Und wenn man sie hintereinander schreibt, dann würde das sexy ergeben. Deshalb Y. Nur dass das E ging aus irgendwelchen Gründen wohl nicht, darum hat er den Dreier draus gemacht. Also so eine Nerd-Schreibweise, sexy. Es gibt S, es gibt 3, es gibt X und es gibt Y. Das sind die vier Tesla-Modelle. Aber ob das jetzt auch in der Größe aufsteigend ist, das weiß ich natürlich nicht.
Nein, Model 3 ist, glaube ich, das kleinste, das günstigste.
Der liegt auf Platz 7, der meistverkauftesten.
Okay.
Im September in Deutschland. Ja, oder ist es 8? Auf Platz 8, auf Platz 7 ist der Corsa. Wollen wir schnell durch? Also genau, Tesla Model Y ist am Position 1 mit fast 10.000 neuen zugelassenen Geräten. Dahinter kommt der VW Golf mit vielleicht so 7.000, gefolgt vom VW Tiguan, Octavia, Skoda, VW T-Roc, Fiat 500, also die kleineren Modelle jetzt, Opel Corsa A, dann kommt der Tesla 3, der Ford Kuga, erstaunlich eigentlich, ist ja auch so ein günstiger SUV, ne? Und der Toyota Yaris an Position 10. Ja, genau. Betrifft den Monat September erstmals ein E-Auto. Und zwar ziemlich deutlich.
Zwei Teslas in den Top 10. Mhm. Neben 8 Verbrennern ist schon
eine Ansage. Ja, wobei der Yaris ist ja nicht auch so ein Hybrid.
Ja gut, Hybride
sehe
ich nicht als E-Auto.
Gut.
Denn das ist ja egal, ob Plug-in-Hybrid oder normaler Hybrid. Also normaler Hybrid macht ja noch mehr Sinn als diese Plug-in-Hybrid-Geschichte.
Ja, das Ding ist am Kommen. Obwohl ich in letzter Zeit so ein paar gar nicht so positive Berichte über die Teslas gelesen habe. Also so als Auto, so als grundsätzlich Motor ist wohl geil, aber gerade auf Strecke, was war das irgendwie, bei 80.000 Kilometer sieht das Ding aus wie ein vergleichbares deutsches Fahrzeug nach 300.000 Kilometern, also ganz, ganz schwierig wohl. Kann ich aber...
Ja, die Verarbeitung ist nicht gut, da sind wir uns, glaube ich,
alle einig. Ich habe den Artikel auch nicht in Gänze und durchgelesen.
Es sind Klapperkästen, also ein Silverstein Model 3 ist jetzt auch 3 Jahre alt. Das klappert auch schon gewaltig.
Mm-hmm. Also
wird auch kein Tesla mehr nehmen.
No German Handman's Craft.
No.
Ja, aber immerhin haben wir es wieder geschafft, Tesla in der Folge unterzubringen. Ist doch auch nice.
Ja. Gott Elon wird es uns danken, nicht?
Let's spring weiter. Nächster Themenschwerpunkt. Jetzt wird's ein bisschen das, was wir früher Popkultur genannt haben, nicht? Jetzt lass uns in den Streaming-Kosmos wechseln. Netflix hat, glaube ich, zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder Abonnenten dazugewonnen. Witzigerweise haben sie als Erklärung wohl unter anderem angeführt neue Serien wie Dharma. Hast du Dharma gesehen?
Nee.
Bewusst oder bist noch nicht dazu gekommen?
Dharma.
D-A-H-M-R. Jeffrey Dharma.
Ach doch.
Diese Serienkiller.
Diese Mörder-Geschichte. Mhm. Habe ich noch nicht angefangen, nee. Ich glaube, die erste Folge habe ich geguckt, aber hat mich jetzt nicht so
gekriegt. Ich glaube, ich bin bis Folge 3 gekommen und hab's dann das Projekt beendet, weil ich fand's langatmig und düster, nee, und also einfach.
Die erste Folge habe ich geguckt.
Ja, aber wie gesagt, hier an der Stelle subjektiv kann ich keine Sehempfehlung aussprechen. Vielleicht zieht's ab Folge 4 oder 5 dann nochmal richtiger an. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist Netflix zum ersten Mal wieder ein bisschen raus aus den roten Zahlen oder mit einer positiven Tendenz unterwegs. Und ein anderer Grund, um den Abonnentenrückgang zu stoppen, ist, und das wird uns jetzt alle komplett wundern, ein günstiges Netflix-Abo für in Deutschland voraussichtlich 5 Euro pro Monat verfügbar ab nächsten Monat, also in 2 Wochen, ab dem 3.11. Geschichte dabei ist natürlich, warum so günstig? Weil ich glaube, so ein Mini-Abo fängt an bei 8 und das Familien-Abo ist bei 15 Euro, stimmt das? Und hier haben wir 5 Euro, aber natürlich inklusive Werbung. Ja, wer also bereit ist, sich ein bisschen Werbung zu geben, der kriegt für 5 Euro ein Netflix-Abo. Nice try.
Okay.
Oder?
Jetzt Frage meinerseits. Du hast den gleichen Content wie die Pro-Benutzer oder die mit dem teuren Account, nur mit Werbeunterbrechung.
4 bis 5 Minuten pro Stunde führen sie hier an. Oh. Ja. Hört sich eigentlich machbar an. Das ist
aber weniger als bei
RTL. Genau das wollte ich sagen. Genau das, weil die haben, glaube ich, 20 Minuten oder noch mehr. Keine Ahnung, wie da das Split
ist. Das ist ja abartig, wenn du da mal so eine Pro-7-Produktion
guckst. Also drum würde ich spontan aus dem Bauch raus sagen, 4 bis 5 Minuten ist okay.
Ja. Ja. Ja, hat mich.
Und es ist ein bisschen limitierte, auch du hast nicht die Komplettauswahl. Das ist wahrscheinlich auch noch wichtig anzuführen.
Das
sei aus Lizenzgründen wohl nicht darstellbar. Schwierig.
Ja, diese Serie ist mit platzierter Werbung produziert worden. Sie dürfen keine andere Werbung
schreiben. Ja, genau. Die wird natürlich auch optimiert auf deinen Algorithmus und so weiter und so fort. Genau. Spots sind zwischen 15 und 30 Sekunden lang. Jetzt können wir mal gucken, wenn du 4 Minuten lang durch 15 Sekunden, also ich finde es ja bei YouTube schon einen absoluten Upturner. Aber 15 Sekunden, das macht also 4 pro Minute, das wären 16 Spots, also 16 potenzielle Unterbrechungen pro Stunde. Und da relativieren sich die 4 Minuten ganz schnell. Bei 15 Sekunden können lang sein. Naja.
Ja, vor allem, wenn du immer wieder das ist ja dann.
Ja, und es gibt, ich meine, Werbung im Podcast ist schon unangenehm, aber die ist meistens so geschnitten, dass sie thematisch, oder dass sie zumindest bei einem Themenwechsel reingeschnitten werden. Bei YouTube nervt mich das auch tierisch, da gibt's ja überhaupt keine Erkennung, sondern das ist mitten im Film und du bist gerade versunken und machst zack und du hast die Werbung drin und bist erstmal wieder wach. Da gibt's ja diesen sanften Übergang nicht. Dass man Werbung eben
moderiert halt keiner an und bei Amazon habe ich die nämlich auch beim Durchscrollen gesehen, dass es dort ja auch schon ein werbebasiertes Angebot im Streaming-Bereich gibt. Das nennt sich Freevee. Und da siehst du ziemlich klar, dass da sehr viel weniger Content mit drin ist, als du sonst bei Prime hast.
Ja, ich bin bei Prime auch manchmal schon überrascht, wie viel da eben nicht frei ist, wo du es dann über Amazon kaufen kannst. Also so, ich habe jetzt kein Beispiel natürlich an der Hand, aber richtige Blockbuster.
Kommen erst sehr viel später, ja.
Ja, aber auch alte Blockbuster, die immer noch kauf jetzt für 4 Euro oder so. Nee, Leute, einfach nee. Ja,
erstmal stecken.
Ja.
Genau. Ja, ich meine, Amazon hat ein paar coole Originals. Aber viel ist halt auch einfach Schrott, muss man sagen. Aber bei Netflix.
Ja, die müssen natürlich auf die Menge ihrer Filme kommen.
Ja.
So. Und drum teilen wir uns lieber ein Netflix-Abo. Oder wie?
Oder doch? Ja, machen wir doch.
Ja. Aber das wird ja auch teurer.
Ist dem so?
Sharing a Netflix-Account soll wohl teurer werden. Also es wird dann offiziell erlaubt wohl. Ab Anfang 2023 mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben. Aber wer das nutzen will, der soll wohl eine Zusatzgebühr bezahlen.
Okay, aber die Gebühr steht noch nicht fest, wenn ich das richtig
sehe. Sie soll aber geringer sein als ein eigenes Konto. Also ich meine, danke. Also
ja. An dir ist ein Vertrieb verloren gegangen, Carsten.
Lass uns darüber bitte nicht reden. Ich zitiere mein Standardzitat. Es gibt gute Gründe, warum ihr auf der Vertriebsseite hockt und ich auf der anderen. Ich glaube, das ist besser für beide Parteien.
Ja, aber Sharing is Caring, das wird dem Netflix-Abo meinerseits keinen Abbruch
tun. Ja, Ja, und apropos.
Ansonsten tunnel ich dich per VPN da
einfach. Ach, das ist. Wir werden eine Lösung finden, genauso wie bei Spotify, weil da kannst du nämlich auch jetzt mehr zahlen für dein Abo und kriegst deutlich geileren Klang.
Ja, für den doppelten Abo-Preis kriegst du einen 12-mal guten Klang.
Nee. Also ja, können sie gerne machen. Ich bin aber mich, ich glaube, Tidal war doch dieser Dienst, der zum ersten Mal mit High-End-Quality-Sound geworben hat und dafür höhere Lizenzgebühren für sich in Anspruch genommen hat, hat mich nicht die Bohne abgeholt.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Themen sind durch. Also wer audiophil ist, ist mit Sicherheit kein Spotify-Junkie.
Ich wäre ich nämlich auch. Da, ich meine, was holt man sich da? Wahrscheinlich eine Platte mittlerweile wieder, wenn ich wirklich...
Schallplatte, ja. Deswegen haben wir also ja auch alle Presswerke in Deutschland, ja, oder glaube ich, ganz Europa komplett ausgelastet.
Und da reden wir dann eben auch nicht von Endgeräten à la Sonos oder Multiroom, sondern da steht dann eben normalerweise eine gescheite Anlage dahinter mit richtigen Boxen und idealerweise noch Röhren. Und also da reden wir halt von richtigen Audiofilmen. Drum finde ich, also das, was bisher aus Spotify rauskommt, langt mir dicke, ja. Ich komme eh wahrscheinlich in ein Alter, wo ich es auch immer weniger gut höre. Dann passt das schon.
Was sagen Sie?
Was haben Sie gesagt? Wer sind Sie? Ja, okay, also.
Genau. Danke Spotify für.
Nice try.
Den besseren.
Nice try.
Genau.
Ich brauche nicht diese, vor allem über meine ollen AirPods oder was, das hörst du. Ach, das hörst du doch hinten und vorne nicht.
Ich glaub's nicht. Nee. Ich glaub's nicht.
Nee.
Gut. Gut. Was die Menschheit auch nicht braucht, beziehungsweise noch mehr Verwirrung, als eh schon da ist. Und die Lufthansa hat sich in den letzten Tagen, / Wochen da ein bisschen um Kopf und Kragen kommuniziert, was das Thema AirTags angeht. Hast du das mitbekommen?
Nee, habe ich nicht. Ich stand in Lüdenscheid im Stau.
Okay. Während der Sommerzeit ist ja ein bisschen Gepäck so an den einzelnen Flughäfen stehen geblieben. Ja,
das habe ich mitbekommen.
Die Leute haben dann sehr schnell mitbekommen, naja, ich kann ja oder möchte ja mein Gepäck tracken, also packe ich da einen AirTag dran. Mhm.
Naja, klar.
Was im Verlustfall dann ja auch total gut ist, weil man kann sagen, du, lieber Herr Lufthansa, mein Koffer ist in Lüdenscheid und ich bin in München, da stimmt was nicht. Und scheinbar Vermutung, ja, aber gegen das Lufthansa so ein bisschen auf den Wecker, dass gefühlte 1 Million Leute angerufen haben, ihr Gepäck getrackt haben und der Lufthansa gesagt haben, naja, mein Gepäck ist aber da und da und mach mal was. So dass sie dann das Announcement rausgegeben haben, dass ab sofort keine AirTags mehr im Gepäck mitgeführt werden dürfen.
Was? Wie dumm, ja. Streisand. Yeah. La, 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 la.
Richtig, das. Richtig. Der hat dann mal richtig reingekickt. Dann gab es ein Hin und Her und jetzt haben sie final dann gesagt, naja, AirTags dürfen doch wieder mit an Bord. Mhm. Und er hat fern jeder
allein,
Realität.
Aber ja. Das ist ja jetzt, ich wollte fast sagen, das ist ja wieder dieses typisch Deutsche, aber das ist es ja überhaupt nicht, sondern das ist ja.
Nein.
Aber es ist diese Kultur des Verschleierns und einfach unter den Tisch kehren, wenn irgendwelche Sachen nicht so passen, wie sie gerade sind, dann gibt's das nicht. Dann haben wir, nein, dieses Problem hatten wir nicht oder ich löse ein anderes und
ja, dass da viel Gepäck quer gelaufen ist, ich meine, das war klar und dass da 1 Million Leute anrufen und sagen, wo ist mein Koffer? Ja, oder mein Koffer, oder sagen dir, wo der Koffer ist, ja, dass die dann irgendwann genervt sind, kann ich verstehen.
Ich glaube, Micky Beisenherz sucht seinen auch immer noch.
Das könnte sein, ja. Ich könnte ja nehmen sie auch so irgendwann. Aber dass das dann die Keule rauszuholen und irgendwas zu verbieten, was halt komplett abstrus und Nonsens ist, wenn das ein technisches Problem wäre, in irgendeiner Art und Weise, dann müsstest du vor dem Flug dein Mobiltelefon abgeben. Und alle anderen technischen Geräte auch.
Mhm.
Aber also ging voll nach hinten los, der Schuss. Aber sie haben dann zurückgerudert und
ja, und
sie haben natürlich auch nie bestätigt, warum sie das verboten haben, aber kann sich ja jeder selbst ausrechnen, woher das kommt. Ja. Noch eine lustige Meldung. Was heißt lustig? Ja, ich wollte mir gar nicht drüber reden, aber dieser
ein Grund nicht drüber zu reden.
Kanye West.
Heißt er jetzt nicht anders? Heißt er jetzt nicht bloß noch Pi oder irgendwie sowas?
Keine Ahnung. Pi für parler?
Oh, tu parles français.
Je parle Messenger. Der gute Kanye West möchte den Messenger-Dienst Parler oder Parler heißen kaufen. Die.
Haben wir schon mal drüber geredet. Parler. Das war eins dieser Netzwerke, ja, wo um den 6. Januar die Jungs ausgewichen sind.
Richtig. Das Ding ist ja quasi von Trump ins Leben gerufen worden.
Nee, das ist nicht der Trump-Dienst. Oder? Nee, das ist was anderes. Aber was im Zuge dieser Rechten. Aber
Trump hat das genutzt.
Ja, genau.
Oder die Trumpisten. Ja, hat auf jeden Fall keinen guten Ruf und passt somit ja sehr gut zum Herrn Kanye West. Mhm. Oder Kanye West, wie er heißt.
In einer Welt, in der konservative Meinungen als kontrovers denken, müssten wir sicherstellen, dass wir das Recht haben, uns frei zu äußern, wird Kenny, Yee heißt er, Y-E. Ja, vor allem das Recht als Konter, ich glaube, da muss man ultra aufpassen, weil der Begriff konservativ im Zusammenhang mit US-Bürgern hat nicht die gleiche Bedeutung wie bei uns konservativ. Und wenn man jetzt konservative Meinungen auf der einen Seite hat und dann das gleichsetzt mit Vertretern derselben, wie heißt die andere? Eben hatte ich den Namen noch, also nicht nur Trump, sondern Taylor Greene. Ja. Kann man, also wer noch einen Rest Ekelgrenze Intus hat, kann sich ja mal bei ihr informieren über ihre letzten.
Da hilft auch kein Green.
Aussagen. Nee, so viel Taylor kannst du gar nicht greenen, dass da noch was ganz, ganz unschön. Ja, genau. Und wir dürfen alles sagen und alle Aufhetzen brauchen bei Parler. Und warum reden wir drüber? Nicht? Über Parler?
Weil es einfach, weil wir nicht drüber reden.
Ach so.
Vielleicht auch im Kontext, der Iren überlegt jetzt vielleicht Twitter doch zu kaufen und Kanye West kauft halt Twitter auf Wish bestellt.
Genau, er will Parler kaufen. Mhm. Also hier, der Artikel, den du verlinkt hast, geht auf Heise zurück, würde ich mal sagen, den kann man mal vertrauen. Die titulieren auch schon das vor allem bei Rechten und Rechtsextremen beliebte soziale Netzwerk Parler. Ich glaube, die hatten damals auch sofort Serverprobleme und dann hatten sie Kredibilitäts- und monetäre Themen, dass sie ihre Server-Hosting-Kosten nicht zahlen konnten und sind dann da hin und her gewechselt. Das ist auch dieser Verrückte, der mit den Kardashians verheiratet, also mit einer bloß. und offiziell bipolar ist, aber trotzdem Präsident, wobei, ich meine, das widerspricht sich ja nicht, ne? Bipolar Präsident der USA und straffer Republikaner irgendwie. Okay, mehr sage ich nicht.
Ja, kommen wir rüber zu Themen, über die wir reden möchten und nicht über Themen, über die wir eigentlich gar nicht reden möchten. Wir kommen zu den positiven Themen der Woche.
Okay.
Und was gibt es Positiveres als Hundekot?
Ja, also ich habe kleiner Exkurs. Wir sprachen ja auch viel über Sportschuhe letztens, unter anderem auch über den Vor- und Nachteil von On-Turnschuhen. Und ich habe in einem befreundeten Podcast eine Sache mitgenommen, der hat sich nämlich auch überlegt, wohin geht's mit meinen nächsten Schuhen und so weiter. Der meinte, der Nachteil bei On-Turnschuhen, also ihr kennt diese spacigen Schweizer mit dem Wabensystem in der Sohle. Er meinte, was du mit denen auf gar keinen Fall machen darfst, ist in Hundescheiße treten, weil aus den Waben kriegst du das so gut wie nie wieder raus. Okay, das war jetzt total witzig. Ich sehe schon, du schmeißt dich auch gerade weg.
Ich pulle die ganze Zeit Steine aus meinem Glas.
Genau.
Naja. Egal, aber kommen wir zurück zum Hundekot.
Ja, was ist denn damit?
Ein englischer Erfinder hat eine Straßenlaterne gebastelt, die durch Biogas betrieben wird, welches mit Hundekot erzeugt wird. Es ist relativ simpel. Ja. An der Laterne ist eine Klappe. Da steckst du du musst vorher natürlich das Häufchen in einen Papierbeutel packen.
Papierbeutel.
Und dann packst du diese Genau, diesen, also so ein Kompostierbeutel, wie du es auch von einem Kompost, der Biomüll kannst. Da schaufelst du es halt rein oder packst
bringt
es da
halt
rein.
Bringt halt nichts, wenn der Hund gerade Durchfall hat, ne?
Ist zu doof, ja. Aber dann hast du eh ein anderes
Brauchst
Problem.
Brauchst du drei
als Hundebesitzer. Richtig. An der Laterne ist eine kleine Klappe, da packst du den Beutel rein. Dort wird direkt kompostiert. Innerhalb weniger Tage zersetzt sich das Ding und es wird eine gewisse Menge an Biogas erzeugt, die dann die Laterne.
Also es ist dann quasi eine Hybridlaterne, oder? Also die hängt jetzt nicht auf Wohl und Wehe davon ab, dass du genug Hundescheiße reinkippst. Die würde auch sonst brennen, aber wenn du sie unterstützt, dann zieht sie halt weniger Strom aus dem Gesamtnetz.
Richtig.
Ja.
Das ist so der Ansatz dabei. Finde ich ziemlich
gut. Ja. Finde ich nett.
Ist mal eine.
Wer hat sich das einfallen lassen?
Eine Geschichte. Ein Engländer. Ein Brite.
Ein Brite. Okay.
Ja, die haben so viel Scheiße von Johnson
weggemacht. Ich überlege gerade, vielleicht kann man da auch aus dem Privathaushalt nachhelfen. Warum soll Hundekot besser sein als, ne? Also.
Ja, aber meistens, also
ja. Ich überlege ja nur.
Bevor der Hund an die Laterne kackt, dann kannst du die Kacke auch einpacken, in die Laterne stecken.
Ja, aber du kannst ja auch dein Doggy-Pack mitnehmen. Okay, lassen wir das. Frankreich.
Frankreich, jo. Auch das ein eigentlich sehr positives Thema. In Frankreich gibt es jetzt die Pille danach. Kostenlos. Was ich nett fand. Ja, so. Wenn eine Dame die Pille danach brauchen sollte, dann ist es auch kein finanzieller Aufwand für sie. Somit hilft das, glaube ich, allen Beteiligten, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden und das Ganze auch nicht abhängig zu machen von, ich habe jetzt kein Geld mehr, um mir eine teure Pille danach auf Privatrezept zu kaufen oder so. Das finde ich
sehr. Ich lese mir hier gerade deinen Artikel so quer durch. Das ist echt spannend. Weiteres Novum. Das gilt für alle Altersgruppen, denn bisher war kostenlose Pille danach anscheinend verfügbar, aber nur bis Menschen bis zum 26. Lebensjahr.
Ja.
Und das ist vielleicht für FDP-Wählerschaft interessant, weil das die Tochter der Familie und so weiter. Aber es kommt natürlich auch Frauen in jeden Lebensphasen in die Bredouille. Und, ne, also. Ich denke mal, das ist gerade für sozial schlecht Bestelltere eine unfassbar wichtige Thematik hier.
Ja, in Deutschland kostet die Pille danach ab dem 22. Lebensjahr zwischen 18 und 38 Euro. Kostenfrei ist sie nur bis zum 18. Lebensjahr mit einem Rezept. Ab dem 22. Lebensjahr muss der volle Preis gezahlt werden.
Mit einem Rezept, ja genau, und das krieg mal.
Ja, und dann, wenn du dann noch Scham
genau.
andere Faktoren mit reinrechnen musst.
Und der Scham dann vor dem 18. Lebensjahr ist wahrscheinlich eklatant höher als der ab dem 26. Also, könnt die Rechnung selber aufmachen.
Also sehr, sehr, sehr.
Ja, dann passiert positiv. Viel. War das Spanien, was war da? Waren da nicht Hygieneprodukte für die Regel? Umsonst oder nur teilweise umsonst?
Ach stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob es Spanien war, aber irgendwo gibt es jetzt umsonst. Doch kann Spanien sein.
Oder ich glaube, Spanien hat dann einen Riesenschritt gemacht. Ja, schöne.
Ja, aber es ist toll, ist Grundversorgung, ist schön. Finde ich gut.
Soll
gut,
aber nicht zum hemmungslosen Sexualkontakt verleiten, ne?
Nein.
Wir als Väter, junger Nachwuchs, da müssen dann natürlich. Nicht erbost, aber vorsorglich den Finger heben und darauf hinweisen. Junge Leute, das ist kein Freifahrtschein. Und es geht übrigens nicht nur an Mädels, weil die sind bloß der arme Teil einer Zweierbeziehung, der dann letztendlich davon hart betroffen ist, am eigenen Körper betroffen. Aber da können ja auch immer zwei dazu, ne? Da gibt's ja immer noch.
Ich wollte sagen, Verhütung ist nicht nur Frauen.
Mm-hmm, ja. Genau.
Was mir, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet, aber was mir in dem Zuge einfällt oder aufgefallen ist, dass die Generation, was ist denn Generation
Z? Sind immer noch Zettler, glaube ich.
Mit dem Z, Mitte 20.
Wobei beim Bund, ne, hat das was anderes bedeutet, gell? Die Zettel.
Ja, da ist bei ganz vielen, die ich so in den letzten Monaten kennengelernt habe, beziehungsweise in die Richtung Unterhaltungen gelaufen sind, da ist null Bewusstsein für Geschlechtskrankheiten, ne? Und vornehmlich aber auch Infektionskrankheiten wie AIDS. Da ist gar kein Bewusstsein da.
War das Bewusstsein oder war das Kenntnis einfach, genau? Ich glaube.
Kenntnis, wahrscheinlich auch Kenntnis einfach. Das ist ja medial gar nicht mehr präsent. Ganz konträr zu unserer Jugend, ja, oder jungen Erwachsenenjahren, wo AIDS ja omnipräsent war, ist in der Generationsschicht nicht ganz so bekannt, ja, dass es da sowas gibt und dass allein aus den Gründen ein Schutzsinn machen könnte. Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt auf irgendwas Sinnvollem beruht, aber ich bilde mir ein, auch irgendwo gelesen zu haben, dass die da auch gemäßigter unterwegs sind, als es vielleicht wir oder gar die Generation noch vor uns gewesen sind, was das ganze Thema Sexualverhalten anbelangt.
Echt? Mhm.
Ist denen wohl nicht mehr ganz so wichtig, wie es anderen Generationen war.
Okay, da hätte ich jetzt mal eine ganz andere Hypothese aufgestellt, ehrlich gesagt. Mhm. Aber okay.
Darum sage ich ja.
Ja, Netflix and Chill, ne?
Netflix and Chill, ja. Maybe. Ja.
Und Tinder und überhaupt. Und egal. Sei es drum. Wir bleiben bei den positiven Themen. Denn auch der Kabeljau kriegt was Positives. Nämlich er kriegt mehr Ruhe. Was ziemlich gut ist.
Jetzt habe ich, ja, okay.
Ja, damit er dann auch schmackhaft auf deiner Fischplatte in Dortmund liegen kann. Nein, worum geht's? Dänemark hat, Dänemark-Schweden, ich glaube Dänemark war als Vorreiter, hat eine Ruhe für Kabeljau ausgerufen am Ende vom Tag, nämlich eine größere Schutzzone im Tiefseebereich und im Meeresbereich, sodass sich Fischarten wie der Kabeljau besser erholen können. Denn überall da, wo Schleppnetzfischerei betrieben wird, ist halt einfach alles am Meeresboden, alles kaputt, das ist Wüstenlandschaft. Und somit sind einige größere Gebiete als in der Vergangenheit jetzt für die Schleppnetzfischerei.
Jetzt macht es auch Sinn, weil ich habe den Artikel, den habe ich in der Vorbereitung übersehen. Und ich dachte tatsächlich, die führen jetzt hier Ruhepause ein, dass er gestärkt in den nächsten Tag gehen kann, der Kabeljau. Aber du redest natürlich vom Populationsschutz, ne? Was Sinn macht. Also meine These war ein bisschen sinnfrei. So ab 8 Uhr kein Kabeljau fischen
nicht
mehr.
Nicht nur der Kabeljau, sondern
genau. Der muss ausschlafen, der muss morgen ausgeschlafen sein.
Der die Bürgersteige hochklappt.
Ja, nee, ja, geht einfach sicher. Rum. Ich glaube, jemand, der im Thema ist, könnte jetzt das wunderbar um Korallenriffe erweitern, die Diskussion. Also sicher, wir führen uns an Land und auch im Wasser auf wie der Elefant im Porzellanladen.
Also, dass es keinen Menschen Morgen gibt. Ja, ich glaube, in der Fischerei oder in der industriellen Fischerei ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Aber okay.
Im Süd. Hier steht südfinnisches Inselmeer. Ist das ein Tippi oder ist das einfach nur lustig? Im dritten Absatz. Dritter Absatz der Zeile. Im Land und im südfinnischen Inselmeer sei das nicht mehr erlaubt.
Das ist, glaube ich, ein Typo.
Aber schöner Typo. Die Finnen.
Südfinnisch. Die Finnen von Sinnen. Alright.
Genau, Sorge bei Fischereibetreibern natürlich, weil die ihren Umsatz nicht steigern können. Da sind wir ja genau bei dem Thema Gewinnmaximierung.
Aber warum willst du den Umsatz steigern?
Ja, weil...
Nimm doch nur das, was du brauchst. Ja.
Genau, aber wir müssen mehr verkaufen, wir müssen wachsen, wir müssen größer werden, wir müssen den Mitbewerber aus dem Markt drängen und größer werden. Das geht nur, wenn wir noch mehr fischen und zwar noch tiefer und wir haben dann super neue Schleppnetze, die gehen dann runter bis zur Nord Stream und
jetzt weiß ich auch, wo die Löcher im Nord Stream herkommen.
Das
waren die Schleppnetzfische.
Auf deutscher Seite ist das Muschelfischen verboten seit 2018. Auf dänischer darf es weiterhin stattfinden. Okay. Ja, ich glaube, das Thema ist jetzt zu groß, als dass wir da, aber schöne Nachricht.
Genau, bleiben wir bei den positiven Nachrichten. Das hört gerade gar nicht auf. Mehr. Ehe für alle ist ja mittlerweile für uns ja gesetzt, sag ich, für uns Mitteleuropäer, sollte man meinen.
Mittel?
In Kuba hat es die ganze Zeit ein bisschen anders ausgeschaut. Und in Kuba gibt es jetzt aber auch die offizielle Ehe für alle. In einer Volksabstimmung entschieden. Somit gibt es auch keine Ächtung mehr für gleichgeschlechtliche Paare. Finde ich sehr schön.
Hoffentlich setzt sich das auch schnell durch. Das ist immer so ein bisschen mein Konzern. Es ist
dauert ja, also Gesetz und Gesellschaft sind halt immer zwei Themen mitgegeben. Mhm, ne?
Und ich weiß nicht, wie progressiv der gemeine Kubaner so ist, aber wahrscheinlich bin ich jetzt hier auch in einem Müllberg von Vorurteilen verhangen. Ich wünsche es auf jeden Fall.
Hast du Vorurteile zu Kuba? Ich habe da bei Kuba bin da triggert mich gar nichts. Also die Regierung ist das eine, aber jetzt von der
Bevölkerung. Ja, aber das eine bedingt ja das andere, ne?
Die Prägung. Ja. Ja, wichtig ist, dass eine Gesetzesgrundlage geschaffen wird und die Gesellschaft wird sich dem dann auch anpassen. Ja.
Hoffend.
Aber es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen. Ich finde es gut. Aber wenn du, ich meine, allein die Begrifflichkeit Legalisierung der Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern.
Du musst das halt in so einen Juristen sprechen, gießen.
Ja, ja. Impliziert ja auch, dass es vorher halt einfach illegal war. Das finde ich halt.
Aber jetzt tun wir mal nicht so doll und fortschrittlich, weil so lang ist es bei uns auch noch nicht.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Weiß gar nicht vor.
Es war in der letzten
Homo-Paragraph
in der letzten Merkel-Legislaturperiode.
Aber richtig, das ist nicht lang her. Also da bin ich
wahrscheinlich 3-4 Jahre.
Das ist aus dem Gesetz verschwunden. Mhm. In den Köpfen war es wahrscheinlich schon früher bei vielen okay, ja, oder angesehen oder akzeptiert. Aber die Gesetzesgrundlage ist halt das ist schon wichtig. Aber ja, das ist alles nicht lang her. Wie es früher Kuppelei gab es ja auch
als. Oh, aber das ist ja jetzt ist es, ne?
Das ist in den 60ern oder 70ern abgeschafft worden. Ich glaube 70er. Das ist eigentlich auch nicht lang her. Ja.
Ja. Ich recherchiere gerade. Du musst hier seit dem 1. Oktober 2017 ist das Eheöffnungsgesetz in Kraft. Okay. Also 5 Jahre jetzt.
Ja. Sehr viel schneller war man auch nicht, ne? Gut, aber viel Glück an alle gleichgeschlechtlichen Paare in Kuba, dass sich das schnell manifestiert.
Und in Deutschland und überall auf der Welt.
Ja, natürlich.
Ja, so viel Zeit
alles
muss Liebe, sein.
Alles Gute. Wir sind so global.
Ach ja, global.
Global. Und der letzte positive Punkt der Woche.
Und wir haben so viele Gebirge.
Die App kommt aus Österreich. Um was geht's? Es geht um die App namens Dreckspot. Ja, mit OTZ geschrieben. Ist eine App, die dazu beitragen soll, die Gebirge und Berglandschaften müllfreier zu machen, beziehungsweise eine Awareness auch bei jungen Menschen für eine saubere Umwelt im Gebirge zu schaffen. Was macht die App? Sie ist wie so ein Caching-App mit Kartenmaterial. Man kann, wenn ich Müll sehe, kann ich den quasi markieren, kann ihn dann auch
einsammeln. Ich wollte gerade sagen, man könnte ihn auch einfach gleich mitnehmen, oder?
Ja, das ist dann der Call to Action daraus. Aber ich glaube, der größte Faktor ist so das Community-Modul, was damit angebunden ist. Ich kann natürlich dann auch meine guten Taten und meine Funde mit dem Rest der Dreckspotzen teilen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, auch über ein gewisses Belohnungssystem in Form von, du hast schon 100 Dreckpunkte gesammelt und dafür kriegst du 10 Badge oder sowas. Ganz nett gemacht. Und ich glaube, durch diesen Community-Faktor kriegt es dann auch ein bisschen mehr.
Ohne kriegst du dieses virale Element gar nicht zum Tragen. Und wenn du dann, du kannst sagen, ich gehe jetzt ins Gebirge oder wir machen eine Dreckspotz-Aktion und machen nichts anderes, nur mit dem Müllsack und räumen. Also an dem Moment macht Sinn. Am Anfang dachte ich mir so, okay, das ist ja toll, dass dann die Uni Innsbruck in dem Fall einen Überblick hat, wie viel Müll in welchen Gebirgslagen verteilt ist und dann entsprechende Maßnahmen planen kann. Also das hört sich schon ziemlich nach Orga-Wüste an. Aber
wo stellen wir einen Mülleimer auf?
Ja, aber
das ist ja auch eine Folge.
Du, es ist wahrscheinlich letztendlich ein kleiner Tropfen, aber ganz viele, je mehr wir davon haben, desto besser ist das.
Ja, finde ich ganz nett.
Gibt's die App gibt's ja, ja, für Android und iOS? Genau. Und du kannst Fotos von Plastikmüll im Hochgebirge machen, da hört sich's noch spooky an und diesen kategorisieren. Aus den Daten aus dem Projekt wird der jährliche Müllreport von Global 2000, das ist der Hersteller der App, der Programmierer, erstellt. Dadurch so eine breite Übersicht über die Mengen an Plastikabfällen, die sich in den Bergen befinden, entstehen. Ja, gut und schön, aber das ist halt Wissenschaftsdenke bis dahin. Der Scheiß muss weg. Also genau, den da zu kartografieren bringt jetzt erst einmal nichts, ne? Dreckspots-App.
Das ist richtig.
Aber schön. Jo.
Ja. Ne?
Was haben wir noch? Haben wir noch was? Also deine positiven Nachrichten sind jetzt durch.
Ja, dann lass uns auch wieder zu den negativen Themen kommen. Nein. Das Fundstück der Woche sparen wir uns heute auch. Das ist nicht so spannend. Das sehen wir uns für nächste Woche
einfach. Ja, okay.
Vielleicht finden wir noch was.
Das.
Bevor ich es wieder vergesse, wir haben noch zwei popkulturistische Themen. Du erinnerst dich noch an die WOC-WM mit Sicherheit, ne?
Aber nur als Begriff. Ich glaube, ich habe keine jemals wirklich aktiv gesehen.
Nee. Echt? Oh, die ersten paar habe ich echt
genauso
mit ganz vielen Werbepausen auf ProSieben geschaut.
Genauso wenig wie die Turmspringen-WM und was es dann noch alles gibt.
Ja, was genau? Crashcar, Stuntcar.
Ja, irgendwas mit Autos sind sie rumgefahren, haben Fußball gespielt.
Egal. Ja, waren ja die ersten zwei, drei Dinge oder Events waren ja immer ganz, ganz okay. Irgendwann hat sich dann auch ausgenudelt. Aber es gibt eine Neuauflage der WOC-WM.
Oh, jetzt. Und ich gucke mir den Link an und sehe schon wieder Gesichter. Ich bin raus. Bitte übernehmen Sie, Herr Heiko.
Das ist quasi der Versuch oder der Ansatz von ProSieben. Streaming und Online-Stars, Influencer mit ins lineare Fernsehen einzubauen. Es gibt nämlich ein Team Internet und das hat, was Reichweite und Follower angeht, ziemlich in sich, denn es wird bestehen aus Montana Black, den kennst du.
Also du hast ihn mal erwähnt im Podcast,
Genau, das ist dieser im Gesicht tätowierte Vollkern-Assi mit Charme aus Hamburg. Montana Breck, der dort mitfährt. Der zweite Teilnehmer ist Trimax. Trimax ist auch ein Twitch-Streamer, YouTuber, Gamer, whatever. Hat auch eine relativ große Reichweite. Hat vor einem halben Jahr ein ziemlich großes Box-Event auch im Ruhrpott irgendwo organisiert gehabt, was schon sehr, sehr erfolgreich dann auch im linearen TV war, wo sich irgendwelche Influencer gegenseitig auf die Glocke gehauen haben. Dann haben wir Knossi. Knossi hast du vielleicht auch schon mal gehört?
Na, du hast ihn auch hier erwähnt, ja.
Ah, okay. Ist auch so eine Richtgestalt aus den Tiefen des Internets, der einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat, der zwischendurch auch schon mal in irgendeiner ProSieben Special-Produktion ein paar Tage Programmzeit bekommen hat, das hat er ganz gut gemacht und deswegen wird er da, glaube ich, auch immer wieder hergenommen. Und dann der Herr Unsympathisch TV, der bekannt wurde durch das lustige Zusammenschneiden von Memes oder von dem Inhalten anderer YouTuber und hat ihn quasi im Schnitt lustige Themen und Dinge in den Mund gelegt und ist damit ziemlich, ziemlich erfolgreich geworden auf YouTube. Das ist quasi das Vierer-Bob-Team für die WOC-Team, nicht Bob-Team, ne? Für die WOC-WM, die am 12.11.2022 auf ProSieben ausgestrahlt wird. Wer sonst so mitfällt,
doch, das kann ich dir sagen, darum habe ich nämlich eben so lachen müssen. Es sind Länderteams haben sie aufgebaut. Also zum einen gibt es das Team TV Total, bestehend aus Sebastian Puffpuff, Tim Wiese, Manfred Ludolf und Laura Nolte. Ja, Puff Puff.
Manfred Ludolf. Die Ludolfs von dem Schrott.
Das weiß ich, wer das ist. Ich weiß auch nicht, wer Laura Nolte ist.
Alter, das ist ein Grenzen. Oh, ja, okay.
Ich weiß nur, dass Tim Wiese gerade bei Werder Bremen so ein VIP-ehemaligen Status aberkannt worden ist, weil er sich mit Rechtsextremen rumtreibt und so weiter. Dann gibt's Team Polen, jetzt muss ich aussetzen. Sarah Fresh, Caroline Niemczyk, Natalia Avelon und Claudia Gietz. Also ein polnisches Frauenteam ist am Start. Dann gibt's Team Türkei, berühmt für ihre Bob-Kultur, Eko Fresh, Sükrü Pelivan, oh Gott, Ali Güngörmüs und Sila Sahin.
Oh, das ist ein Koch, ja? Okay, also Güngörmüs ist ein Sternekoch.
Ja, da wenigstens einer, der was kann von denen, wobei Eko ist, glaube ich, auch nicht so falsch. Aber jetzt kommt mein absoluter Favorite. Team Ireland, Team Irland, bestehend aus.
Lass mich raten.
Joey Kelly, Lou Kelly, Gabriel Kelly und Leon Kelly.
Okay. Ja. Das ist Family.
Und dann gibt es noch Einzelteilnehmer, da stehen bisher Evelyn Bodecki, Lukas Cordalis und Fabian Hambüchenfest. Hambüchen war mal ein geiler Sportler, aber.
Turner,
ne? Turner, ja.
Olympia.
Ich glaube sogar Sieger oder Weltmeister, Oberarme vom anderen Stern.
Ja, krass, was er
früher. Aber, naja, also die Rest, also ich meine Pro7.
Durchwachsen.
Naja, du, so, das habe ich doch mitgeredet.
Du musst ja die ganze Breite der Gesellschaft.
Ja, aber ich musste vor allem eine Lanze für Team Irland brechen. Hey Kelly, ja, wer ich? Nein, du, nein, sie, nein, oh, okay.
Die Carries führen. Ja, okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr
da
schön.
Da muss ich raus.
Da musst du raus, ja. Raus. Raus. Der Name eines sehr liebevoll und schön produzierten Podcasts, den du mir, glaube ich, auch empfohlen hast, oder beziehungsweise mir meine Bedenken genommen hast, ob ich mir das anhöre oder nicht.
Ja, wobei ich habe ihn dir, glaube ich, mit Bedenken präsentiert und habe gesagt, bitte hör dir mal an und dann dein Kommentar dazu. Aber an liebevoll produziert und nette Story, da ändert sich nichts dran. Das kann man stehen lassen.
Ja, wir haben es auch noch gar nicht dazu.
Nein, das machen wir nicht. Das ist
ja ein
Weltneuheit, noch nie da gewesen.
Also ich habe die 6 Folgen weggebinged.
Ja, ich nicht, weil ich habe nämlich von Anfang an durchgehört. Ich habe 2 pro Woche bekommen, ich habe 3 Wochen gebraucht dafür.
Okay, raus. Um was geht's? 4 Jugendliche im Alter von, keine Ahnung, 18 bis Mitte 20? Na,
eher sogar Anfang 20, 22, glaube ich, war der die Älteste.
Ja, also zwischen Abi und Studium quasi. Mhm. In der Ausbildung und Weitergang. Also junge Erwachsene sind von einer Journalistin auf eine Interrail-Reise quer durch Europa geschickt worden. Und das Ganze ohne Smartphone oder andere Kommunikationsmöglichkeiten, dafür aber mit einem Produktionsteam begleitet. Und aus der Reise quer durch Europa innerhalb von 3 Wochen haben sie dann 6 sehr schöne Podcast-Folgen gezaubert, geschnitten.
Ich glaube, 14 Tage hat die Reise gedauert, ne? Waren 3 Wochen.
Wie viel?
Ich glaube, 3 Wochen war es, oder?
Ja, 3 Wochen hatte ich gesagt, ja. Ja, es ist sehr, sehr interessant zum einen, was mit den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gemacht hat, mal 3 Wochen kein Telefon zu haben. Und zum anderen hat sich das Produktionsteam für jeden der Teilnehmer dann auch ein Special Event oder ein Treatment ausgedacht, was der jeweiligen, den Hobbys oder der Persönlichkeit dann auch zusteht, beziehungsweise was zu denen passt. Ja. Ein Mädel hat im kurzen Techno-Club von Österreich aufregen dürfen, weil es sonst Hobby-DJ ist. Ein anderer durfte einen Super-Ferrari über irgendeine Rennstrecke für eine Stunde fahren und so weiter. War ganz interessant. Zum einen, wie sie diese Treatments wahrgenommen haben, aber auch zum anderen, wie sich der Sprech innerhalb der Zeit ein bisschen verändert hat. Aber auch generell, wie die Jugend so dauerhaft redet. Sehr, sehr interessant gewesen, muss ich sagen.
Die Jugend. wenn, ja, wir, wenn wir so Dinge sagen wie die Jugend rede, wie die Jugend, aber es ist schon geil, also gerade die ersten zwei, drei, ich habe gedacht, ich falle nicht mehr, ich falle vom Glauben ab. Vor allem die eine war da ganz, ganz krass extrem und ich weiß nicht, war das Folge 3 oder 4, da haben sie mal sich unterhalten, über wem sie wann was schreiben oder sowas und da hat er einen Zitat rausgehauen, an meine Homies, die bliblablub und dann, also ich bring's nicht mehr zusammen, aber das war...
Wenn ich da reingesteppt bin und dann, also sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, ja, aber man hat sich dann irgendwann dran gewöhnt gehabt und dann war das auch ziemlich cool. Ist eine nette Geschichte, ist ein nettes Projekt auf jeden Fall, auch durchaus spannend und somit die Podcast-Empfehlung der Woche. Auch wenn es schon ein bisschen abgehangen ist.
Ah, ist jetzt drei Wochen, dass die letzte Folge rausgekommen ist, oder? Nö, also es ist immer noch aktuell. Und eben schön, wo sind sie? Venedig fällt mir gerade ein, Zagreb, Wien, aber wir sollten nicht spoilern, gell? Für die Leute, die das noch hören wollen. Nee, aber sie kommen wirklich durch ganz Europa. Mit dem Zug und vor allen Dingen halt Schmerz ohne Handy. Mit begrenztem Budget.
Ja. Richtig. Ja, die hatten ein begrenztes Tagesbudget gehabt für Essen und Trinken und Co. Und auch das höchst interessant, wie die Gruppendynamik mit manchen Situationen da umgeht. Super spannend. Wenn ihr euch das Projekt anhört, dann macht euch den Spaß und geht mal auf die dazugehörige Webseite oder den Instagram-Account, nachdem ihr es gehört habt. Oder wenn ihr ein, zwei Folgen gehört habt, dann guckt euch mal die Gesichter dazu an. Ist super spannend.
Ja, hat mich auch ein bisschen surprised. Aber dann irgendwo auch nicht. Aber so ein paar Sachen waren dann auf einmal.
Jetzt könnt ihr jetzt so nicht
ultra klar. Nee.
Hört es euch erst an, schaut euch dann die Gesichter dazu an.
So schaut's an. So schaut's aus. An aus. Ach ja. Ein Rausschmeißer haben wir noch. Wir haben schon geredet über die Ringe der Macht. Das Herr der Ringe. Prequel, wenn man so will, über, wie heißt das, House of Dragons, können wir leider hier nicht referenzieren, weil wir beide nicht im Besitz eines Sky-Abos sind und infolgedessen das nicht gucken können, sonst würden wir es natürlich tun. Aber...
Ich habe ein Sky-Abo, was kann ich da gucken?
Ja, unter anderem halt diese Ringe der Macht, Ringe der Macht ist auf ach Gott, jetzt verliere ich es komplett, ist auf Amazon Prime, relativ easy, kann man sogar mit einem Probe-Abo durch bingen. 8 Folgen, jede ungefähr eine Stunde lang. Du hast es nicht gesehen, ne? Ich will auch gar nicht so groß aufs Thema eingehen, aber jetzt ist die erste Staffel beendet mit ganz viele Dinge werden aufgelöst. Und dann ist halt immer die Frage, wie tief bist du drin im Tolkien-Kosmos? Dann werden so ein paar Sachen werden klar, ein paar hat man schon geahnt. Mein subjektiver Eindruck ist, dass also gegen Ende der Serie nimmt das ganze Ding nochmal so richtig Fahrt auf. Das ist aber natürlich klar, der große Cliffhanger. Eigentlich will ich genau jetzt weiter gucken. Oh, welch Wunder, Herr Drehbuchschreiber.
Okay, ja, ne? Staffel 2 ist in Mache,
oder? Ja, ich glaube, die ersten 5 sind schon garantiert. Aber es dauert jetzt halt, das dauert jetzt halt wieder ein Jahr, dann kommen wieder 8 raus und mögger und dann wieder Cliffhanger. Vielleicht, also ich spoiler mal so weit, weil die Serie heißt ja auch Die Ringe der Macht, nicht? Vielleicht erfährt man, wer die ersten Ringe geschmiedet hat und wann und wo und wie.
Okay, jetzt hast du mich.
könnte sein, dass ich da und ja, genau. Also ich hab's gemocht. Ich glaube, ein Hardcore-Tolkien-Fan könnte hier und da sich reiben, aber ich denke mal auch nicht, dass das die Maßgabe der Serie war. Weil ich
du hast ja bei jeder Verfilmung hast ein paar
Abstände. Du kannst, genau, und du kannst es aber auch als überhaupt nicht Tolkien vorinformierter wunderbar durchgucken, ohne dass du auf Wissenslücken stößt, behaupte ich einfach mal. Ist einfach ein netter Fantasy-Scheiß mit interessanten Figuren und auch weniger sympathischen Figuren. Sind jetzt alle Folgen da, kann ab jetzt und sofort geguckt werden. Also.
Na gut, dann weiß ich ja, was ich im Urlaub mache.
Urlaub? Okay, reden wir nachher drüber.
Ja, nächste Woche. Alright, Carsten, dann sind wir durch für heute.
Ja, schön war's wieder. Immer schön.
Ein Traum.
So früh schön.
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bleib gesund. Wir hören uns.
Bis dann.
Schönen Abend. Bis gleich.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und grüezi.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.